Guten Morgen. Und noch mal ein bisschen lauter, guten Morgen. Ich will kurz noch mal Revue passieren lassen, was wir am Dienstag besprochen haben. Wir haben Graphen eingeführt. Für uns war eine Notation wichtig, die die Knotenmenge herausgestellt hat. Genauso wie eine Kantenmenge. Es hat sich hier bei der Knotenmenge wie auch bei der Kantenmenge, ich sollte hier vorsichtig sein, bei der Knotenmenge um eine vollkommen beliebige Menge gehandelt. Die Kantenmenge E hat natürlich die Eigenschaft, dass wenn ich einen gerichteten Graphen habe, dass sie in dem kartesischen Produkt der Knotenmenge mit sich selbst enthalten ist. Ich will das jetzt gerade noch mal kurz erwähnen. Wir hatten gerichtete Kanten und diese Kanten haben wir diese Kanten haben wir durch ein geordnetes Paar repräsentiert. Wir haben gesagt, insbesondere das U, der direkte Vorgänger von V, und V, der direkte Nachfolger von U ist. Ja? Ich möchte, dass Sie wirklich in Erinnerung behalten, dass wir hier die Notation der Paare gewählt haben. So, der geordneten Paare. Im ungerichteten Fall hatten wir eine Paarmenge und haben gesagt, dass U und V Nachbarn sind. Ja, hier haben wir natürlich keinerlei Präzedenz von U über V oder umgekehrt. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben für beide gerichtete wie auch ungerichtete Graphen wichtige Konzepte eingeführt. Wir haben den Grad, den Ingrad und den Ausgrad betrachtet. So, und dann haben wir, ja, das sind natürlich wichtige Konzepte, aber längst nicht so wichtig wie die Konzepte von Wege und Kreis. Ja, das sind wirklich die Hammerkonzepte bei Graphen. So, das ist der Punkt der Begriffe gewesen. Wir haben da natürlich auch noch Varianten besprochen. Wir haben das Hamiltonsche Kreisproblem, wie auch das Euler-Kreisproblem uns angeschaut. Und das bringt mich jetzt zu den Problemen. Wir haben uns angeschaut, wie man aus einem Labyrinth herausfindet. Und ich habe das nicht erwähnt, aber im gleichen Zusammenhang, ja, das ist jetzt ein Wortspiel sogar, haben wir das Zusammenhangsproblem betrachtet. Haben tatsächlich nicht gezeigt, wie das Zusammenhangsproblem gelöst werden kann. Allerdings an dieser Stelle schon mal vorweggenommen, was Sie dann in der Veranstaltung Datenstrukturen sich anschauen, wie Sie das Allheilmittel Tiefensuche anwenden können, um diese beiden Probleme gleichzeitig totzuschlagen, wenn Sie so wollen. So, dann sind wir übergegangen und haben uns das Problem des Hamiltonschen Kreises vorgenommen. Beziehungsweise das Problem des Euler-Kreises. So, lassen Sie mich mal Groß E verwenden für einfach und Groß S für schwer. Hier ist ein Groß E angebracht. Das Problem ist einfach, aus einem Labyrinth herauszufinden. Das kriegt man gebacken und das kriegt man gebacken Da haben wir natürlich nur die Motivation uns angeschaut. Das kriegt man gebacken mit Tiefensuche. Und das, was war das nochmal, Tiefensuche? Das war nichts anderes, als dass wir die Idee des Ariadne-Fadens wieder aufgegriffen haben, uns aber gleichzeitig bewaffnet haben mit einem Eimer Farbe. Und mit dem Eimer Farbe haben wir einfach markiert, was wir bereits an Knoten markiert, was wir bereits besucht hatten. So, Eulerkreis. Einfach. Lassen Sie mich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Hamilton-Kreis, schwer. Und die merkwürdige Eigenschaft war, das habe ich natürlich wiederum nur erwähnt als eine Behauptung. Die merkwürdige Eigenschaft war, dass wenn ich den Hamilton-Kreis lösen kann, ich tatsächlich KNF-SAT, das Erfüllbarkeitsproblem, lösen kann. Effizient lösen kann. Ja, lösen kann ich natürlich diese Probleme ohne Frage, aber der wesentliche Knackpunkt ist, kann ich eine effiziente Lösung finden. So, wenn ich den Hamilton-Kreis effizient lösen kann, kann ich das Erfüllbarkeitsproblem effizient lösen. Und der Hammer, wenn das Erfüllbarkeitsproblem effizient lösbar ist, dann kann ich das Problem des Hamilton-Kreises effizient lösen. Diese beiden Probleme, Hamilton-Kreisbestimmung, beziehungsweise nur die Frage, da muss ich genauer sein, nur die Frage, ob es einen Hamilton-Kreis gibt und die Frage, ob es eine erfüllende Belegung gibt, diese beiden Probleme sind äquivalent. Ja? Und habe dann schon darauf hingewiesen, dass das, ne, das ist ein wirklich wichtiger Beitrag, dass wir das im dritten Semester uns dann im Detail genauer anschauen. Euler-Kreis. Lassen Sie mich der Klarheit nochmal die wesentliche algorithmische Idee angeben. Haben Sie nicht bewiesen, werde es an dieser Stelle auch nicht beweisen, möchte es aber erwähnen. So, und die algorithmische Idee ist festzustellen, dass G genau dann einen Euler-Weg hat, hat Euler-Kreis sogar, und zwar dann und nur dann, wenn jeder Knoten einen geraden Grad hat. Was ich in der Vorlesung am Dienstag versucht habe zu erklären, ist, wenn ich einen Euler-Kreis habe, dann muss tatsächlich jeder Knoten einen geraden Grad haben, einfach weil ich in den Knoten hineinlaufe und dann wieder rauslaufe. Die umgekehrte Richtung gilt tatsächlich auch, können Sie im Skript nachlesen. Ja? So, was möchte ich heute machen? Ich möchte mir zwei wichtige Probleme anschauen. Und zwar das Matching-Problem und dann das Problem der chromatischen Zahl. Lassen Sie mich einfach das Färbungsproblem so benennen. Und es wird sich wieder herausstellen, eines der beiden ist einfach. Und zwar wird das das Matching-Problem sein. Das Färbungsproblem, und das ist jetzt der dritte Hammer, Sie wissen natürlich noch nicht an dieser Stelle, was das Färbungsproblem überhaupt ist. Das Färbungsproblem hat genau denselben Schwierigkeitsgrad wie das Problem des Hamilton-Kreises beziehungsweise wie das Problem der Erfüllbarkeit. So, und ich möchte mir dann als drittes Thema spezielle Graphen anschauen, und zwar als da wären vollständige Graphen, planare Graphen und bipartite Graphen. So, okay, jetzt habe ich natürlich vergessen, dass ich noch ein viertes Problem, das wäre das erste Problem für heute, das zweite Problem, dann die verschiedenen Graphklassen. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist jetzt das dritte Problem. Ich möchte mir das wichtige Problem der Isomorphie von Graphen genauer anschauen. So, Das ist das Thema von für heute. Ich möchte beginnen mit dem Matching-Problem. Das ist nämlich genau das, was sich hinter dem Zuordnungsproblem versteckt. So, und das Matching-Problem tritt zum Beispiel in der folgenden Fragestellung auf. Sie haben einen Tennisverein und in diesem Tennisverein, da soll ein Turnier gespielt werden, in dem Doppelpaarungen gegeneinander spielen sollen. Jetzt ist es nicht ratsam, dass man Mitglieder des Tennisvereins zu einem Doppel zusammenschließt, wenn die sich nicht gegenseitig mögen. Was wir deshalb versuchen, ist, wir möchten nur solche Personen in einem Doppel zusammenspielen lassen, wenn sie denn befreundet sind. Okay? So, und jetzt ist es natürlich klar, ein Ziel, dass man als Organisator dieses Doppelturniers haben sollte, ist, möglichst viele Doppel auf die Beine zu stellen. Ja, also das ist wirklich dann die Fragestellung, möglichst viele Doppelpaarungen zusammenstellen, wobei tatsächlich in jeder Paarung nur befreundete Personen zusammengestellt werden. So, und jetzt muss man sich natürlich fragen, Entschuldigung, was hat das mit Graphen zu tun? Ja? Und genau das möchte ich an dieser Stelle mir anschauen. Was möchte ich modellieren? Ich möchte doch, und da steckt die wesentliche Information dahinter, ich möchte doch modellieren, was es heißt, befreundet zu sein, beziehungsweise nicht befreundet zu sein. Ja? Und wenn ich das versuche zu machen, dann wird mir doch mehr oder minder aufgezwungen zu sagen, bitteschön, was sollen denn die Knoten was soll die Knotenmenge repräsentieren? Wen stecken wir da rein? Die Mitglieder des Tennisvereins. Ja? Vereinsmitglied. Menge aller X, X ist ein Vereinsmitglied. So, und dann möchte ich sagen, ich würde zwei Knoten X und Y miteinander verbinden, wenn die befreundet sind. Gerichtet, ungerichtet? Freundschaft ist wechselseitig, das nehme ich hier an. Ja, ich meine, es kann, muss nicht immer wechselseitig tatsächlich sein, aber ich nehme mal den harmonischen Fall an, ja, dass wir, dass wenn X mit Y befreundet ist, auch Y mit X befreundet ist. Also in einer solchen Situation würde ich dann ungerichtet, eine ungerichtete Kante einsetzen wollen. So, nicht? Und das Ziel habe ich schon versucht zu beschreiben. Ich möchte eine großmögliche Anzahl von Doppelpaarungen auf die Beine stellen. Und was heißt das wirklich? Lassen Sie mich das mal doch genauer anschauen. Ich habe hier die Menge VT. Ne? Das sind alle Mitglieder des Vereins. Wenn ich jetzt mich entschlossen habe, ein erstes Doppel zu bilden, müssen die Mitglieder des Doppels tatsächlich befreundet sein. Und es sollte des Weiteren natürlich klar sein, dass beide Spieler nur in diesem einen Doppel auftreten. Ja? So, wenn ich jetzt ein zweites Doppel bilde, dann kann das so ausschauen. Ein drittes Doppel, ein viertes, ein fünftes. Was heißt das? Ich soll eine möglichst große Menge E', ja? Was ist denn das E'? Das sollte in das E' hineingehören, diese Kante zum E' gehören und die beiden anderen hier ebenfalls. Ich soll jetzt eine möglichst große Menge E' bilden. Ist natürlich zu wählen aus der Menge aller befreundeten, aller Freundschaftskanten, wenn Sie so wollen, sodass kein Vereinsmitglied Endpunkt von mehr als einer Kante ist. Ja? Deshalb habe ich hier versucht zu sagen, bitteschön, wenn wir ein Doppel bilden, jeder Endpunkt des Doppels ist nur in diesem einen Doppel vertreten und in keinem anderen. Nicht? Und man sagt auch, ich muss eine Menge von Kanten aussuchen, die Endpunkt disjunkt sind, die keine gemeinsamen Endpunkte haben. Ja? Das ist das Problem, dem ich mich gegenüberstelle. gegenüberstellen muss. So, nicht? Also das Thema gerade, wer mag wen, und da ist es sehr, sehr sinnvoll, mit Graphen zu modellieren, weil das Beziehungen zwischen zwei Objekten sind. Ja? So, wer kann was? Jetzt geht es darum, dass wir versuchen, mit Graphen Leben zu retten. Wir versuchen nämlich nur solche Piloten auf bestimmte Flugzeuge zu setzen, die imstande sind, die Flugzeuge auch zu fliegen. So, wir haben also eine Gruppe unterschiedlich ausgebildeter Piloten. Was heißt unterschiedlich ausgebildet? Naja, Pilot A, der kann eine Cessna fliegen, Pilot B, einen Jumbojet. Und Pilot C vielleicht nur Maschinen von Airbus. Ja? Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Flugzeuge. Wir haben dann eine Cessna, wir haben bestimmte Modelle von Airbus, bestimmte Modelle von Boeing. Wir möchten die Piloten so den Flugzeugen zuordnen, dass sie tatsächlich imstande sind, das Flugzeug fliegen zu können. Wieder dieselbe Anforderung, zu einem Zeitpunkt kann ein Pilot ein Flugzeug fliegen und nicht mehr. Und bitteschön, nicht zwei Piloten, gleichrangige Piloten, in ein Flugzeug setzen. Ja, das gibt ein Scharmützel. Wer denn jetzt das Sagen haben soll? Heißt, ich habe wieder die Fragestellung, dass ich eine möglichst große Menge von, jetzt nicht Freundschaftskanten, sondern Befähigungs- oder Kompetenzkanten auswählen sollte, sodass tatsächlich diese Kompetenzkanten keine gemeinsamen Endpunkte haben. Ja? So, da muss ich mir aber erstmal darüber klar werden, wenn ich diese Situation mit einem Graphen modellieren möchte, wie sehen denn die Knoten aus? Naja, da könnte man sagen, das ist jetzt merkwürdig. Vorher war das in dem Beispiel des Tennisvereins eine homogene Knotenmenge, das waren alle Mitglieder. Jetzt ist es vollkommen inhomogen, weil ich sagen muss, da sind die Piloten und da sind die Flugzeuge. Dann wagen wir das einfach mal, ich setze einfach als Knotenmenge Piloten und Flugzeuge ein. Ja, das ist eine Vereinigung der Pilotenmenge mit der Flugzeugmenge. So, und dann würde ich Kompetenzkanten einsetzen müssen, und das würde natürlich sind immer nur Kanten zwischen einerseits einem Flugzeug und andererseits einem Piloten, falls der Pilot das Flugzeug fliegen kann. Möchte mir mal anschauen, was denn das tatsächlich sein wird. Da habe ich hier die Menge der Piloten. Dann habe ich hier die Menge der Flugzeuge, was immer auch diese Flugzeuge sind. Und wir setzen Kanten tatsächlich nur dann ein, wenn ein Endpunkt ein Pilot, ein weiterer Endpunkt ein Flugzeug ist. Ja? So sieht dieser Graph aus. Der hat eine wirklich merkwürdige Struktur. Nicht wirklich beliebig, dass Kanten eingesetzt werden können, weil Kanten von dem Typ, ich verbinde mal zwei Piloten, nicht erlaubt. Und warum zum Teufel sollte ich zwei Flugzeuge miteinander verbinden? Ja? Das ist himmelschreiender Unfug. Und ich kann zu diesem Zeitpunkt schon vorwegnehmen, Graphen mit dieser Struktur, dass ich nämlich die Knotenmenge aufteilen kann in zwei Teilmengen, disjunkt, sodass Kanten nur zwischen Knoten unterschiedlicher Teilmengen verlaufen. Diese Struktur nennt man Bipartit, ja? Griechisch für zwei Schichten. Ja? Okay, also, dann würden wir jetzt eine Kante einsetzen, Kompetenzkanten zwischen Pilot und Flugzeug. Aber der Pilot X, der muss natürlich das Flugzeug Y fliegen können. Und die Frage ist wieder, diesmal als ein Flugplan formuliert, dass ich eine möglichst große Menge E' von Kompetenzkanten finde, sodass kein Pilot oder kein Flugzeug, ja, Endpunkt von mehr als einer Kante ist. Wissen Sie, und dann habe ich diese beiden Probleme. Dann habe ich einmal das Doppelproblem und dann habe ich das Pilotenproblem. Und was wirklich dahinter steckt, das ist derselbe Kern. Ja? Und darauf will ich jetzt hier mit dem Matching-Problem zu sprechen kommen. Der Kern ist nämlich, es handelt sich darum, dass wir Kanten versuchen auszuzeichnen, wobei die ausgezeichneten Kanten keine gemeinsamen Endpunkte besitzen dürfen. Punkt 1. Punkt 2, möglichst viele dieser Kanten. So, und dann wird auch hier gesagt, bitteschön, ich betrachte nur ungerichtete Graphen, weil in beiden Beispielen Freundschaften bzw. die Fähigkeit des Piloten, ein Flugzeug zu spielen, in beiden Eigenschaften kommt es nicht darauf an, dass wir eine Kante tatsächlich gerichtet erscheinen lassen. Ja? So, dann sage ich, eine Teilmenge E' ist ein Matching, genau dann, wenn kein Knoten Endpunkt von zwei Kanten in dem Groß M ist. Ja, Matching. So, und was man, das haben wir auch schon in diesen beiden Beispielen festgestellt, was wir tatsächlich machen wollen, ist ein Matching mit möglichst vielen Kanten zu finden. Ja? So, und dann gibt es noch schwierigere Varianten, die aber definitiv für die Modellierung auch sehr, sehr wichtig sind. Schwierige Varianten, wo gesagt wird, naja, man kann lose befreundet sein, ja, oder man kann wirklich sehr stark befreundet sein und ich möchte den Grad der Freundschaft ausdrücken. Und da würde man sagen, bitteschön, wie kann ich denn das modellieren? Das Vernünftigste wäre, dass ich den Grad der Freundschaft durch eine reelle Zahl sogar ausdrücke. Ja, warum denn nicht? Obwohl es merkwürdig ist zu sagen, dass zwei Personen zu 0,8 befreundet sind. Ja? Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich zu bewerten. Aber wenn man jetzt tatsächlich gerade von Freundschaft einführt, sodass man also die Kanten mit reellen Zahlen gewichtet, was man dann haben möchte, ist nicht mehr ein Matching mit möglichst vielen Kanten, sondern ein Matching, das möglichst schwer ist. Ich summiere einfach die Gewichte der Kanten des Matchings auf, ja, und möchte dann, das ist das Gewicht des Matchings, und möchte dann ein möglichst schweres Matching bestimmen. So, wie einfach und wie schwer ist das Problem? Ich habe schon versucht zu sagen, bei dem Matching-Problem handelt es sich um ein einfaches Problem. Und ich muss sagen, ich habe gewissermaßen gelogen, aber nicht wirklich gelogen. Einfach ist nämlich die Lösung nicht. Schon das Problem, wo man versucht, man sagt, ein Kardinalitätsmatching zu bestimmen, ein maximales Kardinalitätsmatching, also ein Matching mit möglichst vielen Kanten zu bestimmen, da müssen Sie schon ganz, ganz tief in die Trickkiste greifen und das kriegen wir auch im dritten Semester noch nicht hin. Aber es gibt Methoden, das Matching-Problem, selbst in dem Fall, wo wir Gewichte vergeben, effizient zu kontrollieren. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wo schaut man sich das an? Das schaut man sich in der Wahlpflichtveranstaltung Approximationsalgorithmen an, wo man zum Beispiel sagen kann, dass man im Fall von bipartiten Graphen mit linearer Programmierung daran gehen kann. Was zum Teufel ist lineare Programmierung? Ich werfe jetzt nur Begriffe um mich, okay? Ich möchte sagen, das ist ein Problem, das ist ernsthaft. Aber das können wir in der Informatik bezwingen mit einer Methode, die dann, das ist halt die lineare Programmierung, die dann auch an anderer Stelle sehr wichtig ist. So, schauen wir uns mal Matchings an. So, ich habe hier einen Tennisverein mit 1 bis 10 Mitgliedern. Da ist der Freundschaftsgraph. So, und jetzt habe ich tatsächlich mal ein Matching der Größe 4 ausgewählt. Und Sie sehen, das ist die Kante von 1 nach 2, 3 nach 6, 4 nach 4 nach 10, Quatsch, 10 nach 9 und 7 nach 8. Können Sie ein Matching der Größe 5? Ne, also erstmal vielleicht schauen wir uns das Beispiel nochmal an. Sie sehen, dass die 2 gehört zu genau einer Kante des Matchings. Keine zwei Kanten des Matchings teilen sich einen Knoten, das ist die wichtige Eigenschaft. Ja. Sieht jemand ein Beispiel von 5, eines Matchings von 5 Kanten?
5, 10, 1, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 9.
Okay, das müssen wir jetzt uns mal anschauen. Zwei, eins, fünf. 4, 3, 6. So, dann haben wir die 10, die 9, die 8 und die 7. So, jetzt müssen Sie mir sagen, so sieht es aus. Ne? Jetzt müssen Sie mir sagen, wie das Matching nochmal ausgeschaut hatte.
Also
zwischen 2 und 3 fehlt die Verbindung.
Zwischen
2 und 3 sagen Sie?
Ja. 1, 4, 5, 10, 6, 7 und der 8 und 9.
Okay. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ein mehr. Die Kante ist nicht mehr da. Können Sie einen Fünfer produzieren? Das ist kein großer Graf, der hat gerade mal 10 Knoten. Auch relativ wenige Kanten. Können Sie einen Fünfer produzieren? Also ich habe das jetzt nicht bewiesen, ja? Ich habe mal ein bisschen rumgespielt. Ich konnte keinen Fünfer mehr konstruieren. Diese Kante, ja? Die Kante von 2 nach 3, die ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich die nicht nehme, scheint es so zu sein, dass ich keinen Fünfer bekommen kann. Möchte sagen mit diesem Beispiel, das ist ein Problem, das ist schon so ein kleines widerwärtiges Problemchen. Wir können das in den Griff kriegen, aber da ist Gehirnschmalz notwendig. Nicht? Und jetzt nochmal aufgetragen, der Fünfer, und der wird auch an dieser Stelle, das ist ganz wichtig, die Kante von 2 nach 3 genommen, dann komme ich auf 5 Kanten. Okay, schön. Gäste einer Familienfeier sollen an einer hufeisenförmigen Tafel platziert werden. Wo ist das Hufeisen? Da ist das Hufeisen. So, aber so bitte schön, dass zwei Leutchen, die nebeneinander sitzen, sich auch aufstehen können. Ja, ich darf nicht zwei Leute, die sich nicht mögen, nebeneinander setzen. Das ist die Anforderung. Wenn wir das Problem versuchen zu modellieren, hat jemand von Ihnen eine Idee? Können wir das mit Matching machen? Können wir das mit, was haben wir sonst noch an Problemen uns angeschaut gehabt? Zusammenhangsproblem, Hamilton-Kreisen, Euler-Kreisen. Ich möchte meine Gäste so an meinen Tisch platzieren, dass keine zwei sich in die Haare bekommen. Ich meine, ich habe noch nicht mal gesagt, was der Graf denn sein sollte. Was ich natürlich weiß, ich ziehe die Frage jetzt erstmal zurück und schaue mir an, wie ich das Ganze mit Graphen modellieren sollte. Was ich natürlich weiß, die Information, die in meinem Beispiel drinsteckt, ist nur über Leutchen, die sich nicht gegenseitig ausstehen können. Dann stelle ich den Konfliktgraphen auf. Und das sind natürlich als Knotenmenge alle Gäste, die ich einladen möchte. Und dann möchte ich sagen, als Kanten, naja, ich setze eine Kante ein zwischen Person X und Person Y, falls X und Y sich nicht ausstehen können. Was, warum heißt der Konfliktgraf Konfliktgraf? Weil das der Graf aller Konflikte ist, ja? So, mit dem Konfliktgraf kann ich nichts anfangen. Stattdessen gehe ich zu dem Nicht-Konfliktgrafen über. Knotenmenge ist dieselbe, das ist das V-Tilde, ja? Knotenmenge ist die Menge aller Gäste. So, und die Kanten, ich habe zwei Kanten jetzt gesetzt, falls es tatsächlich so ist, dass x und y sich ausstehen können. Heißt, naja, es ist der Fall, dass das xy keine Konfliktkante ist. Ja? So, jetzt gehen wir zurück. Also jetzt haben wir nicht den Konfliktgrafen, sondern den, sagen wir das mal ruhig wieder, Freundschaftsgrafen. Ja? So. Also ich sagen möchte, jetzt haben wir das Problem, Gäste zu platzieren an dem hufeisenförmigen Tisch. Erst einmal befinden wir uns noch in der ersten Stufe der Modellierung, durch den Freundschaftsgrafen auf allen Gästen modelliert. Wie finde ich jetzt eine Sitzordnung? Ja?
Man kann die Tischseiten als Mengen betrachten und dann einfach versuchen, bestimmte Mengen herzustellen.
Okay, Sie sagen, naja, ich habe hier vielleicht ein allererstes, aber kleineres Problem. Dann habe ich hier ein weiteres Problem, ist auch kleiner. Und letztlich dann die letzte Tischseite, habe ich das dritte Problem, versuche ich die kleineren zu lösen. Sehen Sie einen, ne, das kann man wirklich versuchen. Aber können Sie direkt sagen, Mensch, das ist ja äquivalent zu einem Problem, das wir schon betrachtet haben? Das Problem der Sitzordnung ist äquivalent, das Problem der Sitzordnung ist äquivalent zu einem bestimmten Problem auf dem Freundschaftsgrafen, auf dem ich kann dich ausstehen, Grafen? Der erste Gast links unten, der kann den Gast oben drüber ausstehen. Der Gast oben drüber kann den dritten Gast ausstehen. Wir haben da, wenn wir eine Sitzordnung gefunden haben, in dem Freundschaftsgrafen einen bestimmten Weg. Oh, der muss aber alle Gäste durchlaufen. Ja. Ah, dann ist das ein Hamiltonischer Kreis und das ist äquivalent dazu. Entschuldigung, wenn Sie große Feierlichkeiten organisieren, tun Sie es nicht, machen Sie kleine. Warum? Weil das Hamiltonische Kreisproblem sehr schwer ist. Es sei denn, was Sie natürlich auch versuchen können, Sie können versuchen, darauf zu hoffen, dass das Chaos, die machen einfach keine Tischkarten, ja? Sondern sie lassen die Gäste einfach den Weg, den Platz alleine finden. Aber wenn Sie viele 100 Gäste Sie verheiraten sich, 100 Gäste werden eingeladen, Sie möchten die Gäste an einem einzigen Tisch platzieren. Viel Spaß. Ja? Suche einen Hamilton-Weg, das ist nämlich genau das Problem, auf das Sie, zu dem Sie gezwungen werden. Weil ich bekomme bei einer erfolgreichen Platzierung einen Weg, der beginnt in V1, läuft nach V2, V3, V4, V5, V6, V7 und endet dann tatsächlich in einem Knoten, der bisher noch nicht besucht war. Alle Knoten müssen besucht worden sein. Wir haben keinen Kreis, weil wir haben hier ein Hufeisen. Hätten wir einen Ringtisch, ja, dann hätten wir einen Hamilton-Kreis. Okay. Färbungsproblem. Was habe ich? Ich habe wieder einen ungerichteten Graphen gegeben und ich sage, dass ich tatsächlich eine Färbung habe, wenn ich die Knoten färbe, die Knoten des Graphen färbe. So, und was muss gelten? Wann immer ich eine Kante habe, dann müssen die beiden Endpunkte verschieden gefärbt sein. Das ist ein ganz fundamentales Problem mit vielen, vielen Anwendungen. So, die Größe, jetzt haben wir das Problem so formuliert, dass wir sagen, wir suchen eine Färbung der Knoten. Und das heißt doch nichts anderes, als dass wir Knoten uns vorstellen als gefärbt. Oder aber mathematisch gesehen, dass wir tatsächlich eine Funktion haben, die jedem Knoten eine Farbe zuweist. Das ist die Funktion m. Da möchte ich natürlich mit möglichst wenigen, was heißt natürlich in der fundamentalen Formulierung des Färbungsproblems, möchte ich mit möglichst wenigen Farben auskommen. Das heißt, das Bild der Funktion m sollte möglichst klein sein. Die minimale Farbenzahl, die ich brauche, um den vorgegebenen Graphen konfliktfrei zu färben, ja, nennt man deshalb auch die chromatische Zahl dieses Graphen. So, bitteschön. Was ist die chromatische Zahl? Was haben wir? Wir haben einen Graphen, der hat insgesamt 9 Knoten von A bis I. Also wir brauchen mindestens 2 Farben, nicht, weil wir haben Kanten. Was wir machen könnten, wir könnten sagen, du kriegst die Farbe 1, du bist weiter uninteressant, weil da gibt es keine Möglichkeit, dass ich in einen Konflikt trete. Du A, Farbe 1, du B, Farbe 1, du C, na, Entschuldigung, ob du nun Farbe 1, 2, 3, 4 bekommst, ist vollkommen Schnuppe. Du kriegst jetzt mal die erste Farbe. Okay, C bekommt die Farbe 1. Was bedeutet das? D, E und F können nur die Farbe 2, 3 oder mehr bekommen. So, wissen Sie, und was ich versuche zu machen, das ist eine Strategie, die ist recht erfolgreich. Was ich versuche zu machen, ich möchte mit meinen Farben so knauserig sein, wie es nur irgend geht. Was habe ich gemacht? 1 für A, 1 für B, 1 für C. So, und dann könnte ich sagen, 1 für D. Und dann mache ich denselben Schritt und sage 1 für F. So, dann muss ich jetzt schon für das E 2 nehmen. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Um Gottes Willen, ich habe hier dem C die Farbe 1 gegeben, was mich dazu zwingt, dem D und dem F die Farbe 2 zu geben. Ja? So, und jetzt hat E das Problem, ich bin benachbart mit einem Knoten, der hat die Farbe 1. Und mit 2 Knoten sogar, die haben die Farbe 2. Ich, E, brauche Farbe 3. Okay, jetzt haben wir hier bei D 2, bei E 2 und bei E 3. So, was ist mit G? G können wir sogar zurückstellen, der ist benachbart mit einem Knoten der Farbe 1. G können wir zurückstellen auf Farbe 1. So, was ist jetzt mit dem H der Fall? Benachbart mit einem Knoten vom Grad mit Farbe 3, und benachbart mit einem Knoten der Farbe 2. Hier muss ich die Farbe 1 wählen, wenn ich versuche, mit möglichst wenigen Farben zu arbeiten. Ja? G sollte die Farbe 1 bekommen. Was habe ich gesagt?
Ja, aber dann kann H doch nicht auch 1
sein. Um Gottes Willen, also ich habe das H ist verbunden mit einem Knoten der Farbe 3 und mit einem Ja, ne? Was Sie sagen, Entschuldigung, was du gesagt hast, ist, D bekommt die Farbe 2, G bekommt die Farbe 1. In diesem Fall, wir versuchen mit 3 Farben auszukommen, in diesem Fall haben wir ein gewisses Problem in H, weil H ist benachbart mit einem Knoten der Farbe 1, der Farbe 2 und der Farbe 3. Pöpp, aus. Mit 3 Farben nach diesem Schema nicht. Sehr schön, ja? Bitte? Nochmal, ich habe es nicht verstanden. G könnte die 3 haben. Okay. 2, 3 und was machen wir dann bei H? H wäre benachbart mit 3 und 2, H wäre 1. Was ist die Farbe von E? 2. Das ist okay. Jetzt haben wir hier die Farbe 1 und wie würden wir jetzt I färben? Wissen Sie, bei I haben wir überhaupt keine Probleme, weil I ist ja nur benachbart mit 2. I ist kein Problem. Das Haar ist ein Problem. Das ist nämlich benachbart mit Vieren. Ja? Ja, danke schön. So, jetzt gucken wir uns das nochmal genau an. Hier sind die Farben vergeben. Sie haben dem G die Farbe 3 gegeben. Ach so, hier ist es so, dass wir angefangen haben mit der Farbe 3 für das C. Ja? Und dann haben wir im Wesentlichen dann in der zweiten Etage 1, 2 und 1 vergeben. In der dritten Etage die Farben 2, 3 und 2. Und Sie sehen, wann immer ich eine Kante habe, ich habe die Kante von D nach H, naja, die Farben 1 und 3 sind verschieden. Ich habe auch hier eine gültige Dreifärbung. So, und jetzt kann man sich wieder die Frage stellen, wie schwer ist es, ich gebe Ihnen einen Graphen, umgerichtet, und möchte nur wissen, ob dieser Graph mit zwei Farben färbbar ist. Wie schwer ist das Problem? Die Frage der Zweifärbbarkeit. Wann ist ein Graph zweifärbbar? Würden Sie sich zutrauen, ein Programm zu schreiben, das effizient natürlich sein muss, und für jeden Graphen, der zweifärbbar ist, auch feststellt, du bist zweifärbbar, und für jeden Graphen, der nicht zweifärbbar ist, zu einem negativen Votum kommt. Ja?
Wenn man jetzt so ein Programm schreiben müsste, müsste man prüfen, ob ein Graph eine Ausgangsrate von 2 oder mehr hat. Wenn es von mehr, wenn der Ausgangsgrad zum Beispiel 3 ist, dann. Oh, okay.
Ja. Schauen wir mal, wie das mit den Graphen ist. 3. 1, 2, 2, 2. So. Das erste, guter Schuss. Denken Sie mal anders. Denken Sie sich mal hier den Knoten, die Knotenmenge aufgetragen. Bestimmte Knoten werden mit der Farbe 1 markiert, bestimmte andere Knoten mit der Farbe 2. Ja? Kanten, wie sehen die aus? Verbinden einen Knoten in 1 mit einem Knoten in 2. Wann ist ein Graph zweifärbbar? Wenn er bipartit ist, ja, hier ist der Graph G, G ist genau dann bipartit, wenn G zweifärbbar ist. Aber jetzt haben wir immer noch nicht das Problem gelöst, wie wir denn tatsächlich effizient überprüfen können, ob ein Graph zweifärbbar ist. Wie würden Sie das machen? Ich fange jetzt einfach mal an. Ihnen sogar den Graphen nur scheibchenweise zu verraten. Das Erste, was ich verrate, ist, dass dieser Knoten da ist und dass das seine Nachbarn sind. Was ich machen werde, ich werde diesen Knoten mit 1 markieren. Welche Optionen haben Sie für die Nachbarn? Wissen Sie, Optionen ist sowas von Gift, weil die muss ich alle kontrollieren. Und manchmal laufe ich, I'm running out of options. Ja? Ich habe dann keine Optionen mehr. Das ist das wirklich Kriminelle. Wenn ich zu keinem Zeitpunkt Optionen habe, dann weiß ich, habe bisher keine Fehler gemacht. Ich habe keine Option. Wenn ich mit 2 Farben auskommen will, dann ist es so, dass ich die Nachbarn mit 2 färben muss. Ich muss gar nicht nachdenken. Ich habe hier eine willkürliche Entscheidung getroffen. Okay. Aber ob nun der Knoten die Farbe 1 oder Farbe 2 bekommt, ist sowas von egal. So, und dann habe ich weitere Knoten, zum Beispiel den Knoten setze ich ein. So, und würde dann auch noch eine solche Kante bauen. Dann muss ich dem Knoten die Farbe 1 geben Und jetzt können Sie sagen, aber Entschuldigung, das ist keine konfliktfreie Färbung. Du hast nämlich gerade eine Kante, du hast nämlich gerade zwei benachbarte Knoten mit derselben Farbe bepinselt. Jetzt frage ich Sie, können Sie tatsächlich eine Zweifärbung dieses Graphen finden? Können Sie mir sagen, warum denn überhaupt dieser Graph nicht zweifärbbar ist? Gibt es da einen ganz einfachen Grund für? Ja? Ja, nicht? Ich muss schauen für jeden Knoten, habe ich denn Nachbarn, die selbst Nachbarn voneinander sind? Wenn das der Fall ist, dann kann der Graph nicht bipartit sein, er kann auch nicht zweifärbbar sein. Ja? Was ich natürlich versuche zu sagen, nach diesem Schema, wir lassen uns zwingen in Optionen, ja? Müssen wir nicht nachdenken und können wir tatsächlich effizient überprüfen, ob ein Graph zweifärbbar ist oder nicht. So. Und jetzt kommt dieselbe Frage. Also das Zweifärbbarkeitsproblem kriegt man effizient in den Griff. Jetzt kommt die Frage, Dreifärbbar. Wissen Sie, das Problem der Zweifärbbarkeit entspricht einem Stubentiger. Er schnurrt ein bisschen, aber ist ansonsten vollkommen harmlos. Dreifärbbarkeit. Gehen Sie nicht in dasselbe Zimmer mit diesem Biest. Das ist allgemein gefährlich. Auch nicht die Hand in den Käfig reichen. Die ist nämlich dann ab. Dreifärbbarkeit ist NP-vollständig. So, drei Farben sind auch notwendig. Warum sind denn drei Farben notwendig? Wenn wir zwei hätten, dann wäre der Graph bipartit. Warum ist der Graph nicht bipartit? Sehen Sie da einen Zeugen, einen Teilgraphen, sagt man, von drei Knoten, der bezeugt, dass der Graph nicht bipartit ist. Ja? D, E und H. Warum haben Sie mir diesen Teilgraphen genannt? D, E und H. Da ist ein Dreieck. Das ist auf keinen Fall dieses Dreieck bipartit. Weil jeder ist mit jedem verbunden und ich habe drei Knoten. Dankeschön. Ah, da haben wir sogar genau dasselbe Dreieck. Ja. Vier-Farben-Problem. Lassen Sie mich gerade mit dem Problem der Graphen der Färbung abschließen. Das Vier-Farben-Problem war sehr, sehr ein wichtiges Problem, dass man lange erfolglos untersucht hat. Da geht es im Wesentlichen darum, kann ich in einer Landkarte, wo die Ländergrenzen eingezeichnet sind, die Länder so mit höchstens vier Farben markieren, dass keine zwei Länder mit gemeinsamer Grenze dieselbe Farbe erhalten. So, und in 1976 wurde dann tatsächlich gezeigt, dass vier Farben ausreichen. Ist man euphorisch gewesen, dass man ein altes Problem endlich geknackt hat? Durchaus. Aber der Beweis ist sehr, ist nicht zufriedenstellend. Der Beweis ist informatisch im gewissen Sinne, weil man hat Programme benutzt, um eine Vielzahl von Fällen tatsächlich automatisch zu lösen. Ja, und warum ist das nicht zufriedenstellend? Naja, weil man weiß zwar diese Vielzahl von Fällen, ja, die lassen sich alle bewältigen, aber man versteht nicht warum. Ja? So, wie komme ich denn von einer Landkarte, in der Ländergrenzen eingezeichnet sind, auf einen ungerichteten Graphen? Da sind die Ländergrenzen und hier ist mein ungerichteter Graph. Ich habe für das Land F einen Knoten, für das Land B und für alle anderen Länder ebenfalls habe ich Knoten. Und Sie sehen zum Beispiel, dass das Land F benachbart ist zu B, aber nicht zu A und nicht zu E. Das F benachbart ist mit B, mit C und D. F benachbart mit B, mit C und mit D. So, und was Sie feststellen können, und damit komme ich jetzt zu dem Begriff eines Planaren, muss man zwei Minütchen überziehen, komme ich zu dem Begriff des planaren Graphen. Ja, also warum haben wir hier eine konfliktfreie Färbung mit vier Farben? Für A würde ich dann die Farbe Rot wählen. Für B muss ich eine unterschiedliche Farbe, das ist die Farbe Gelb. Für C würde ich Grün wählen. Ich habe ja hier ein Dreieck, das braucht drei Farben. So, und dann bleibt mir für das D noch eine vierte Farbe. Mehr sind tatsächlich nicht notwendig. Bitte? Wieder rot.
Was macht
F? F ist wieder rot. Ja, muss F dann wieder rot gefärbt sein, ja? Okay. So, jetzt komme ich auf den Begriff des planaren Graphen. Schauen Sie mal, was ich hier machen kann, ist, ich kann den Graphen, ja, die Eigenschaft benachbarte, die Eigenschaft, eine gemeinsame Grenze zu haben, ich kann tatsächlich diesen Graphen so auf der Ebene zeichnen, dass keine zwei Kanten sich schneiden. Und wann immer ich einen Graphen so in der Ebene zeichnen kann, dass seine Kanten sich nicht kreuzen, nenne ich einen Graphenplanar.
Wenn ich jetzt hier auf der Karte nochmal ein Land, das Nachbar zu A ist, teile, komme ich dann auch mit den vier Farben aus?
Sie sind, Sie teilen das Land A.
Nee, nicht das Land A, sondern ein Nachbar, zum Beispiel das B.
Das B würden Sie teilen.
Ich hätte A ja mehr als vier Nachbarn.
Das ist durchaus möglich, ja, dass Sie... schauen Sie mal, das ist natürlich ein planarer Graph, den ich Ihnen jetzt aufschreibe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, 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 zack. Ein planarer Graph, der sogar an diesem Knoten einen Grad von 8 hat. Farbe 1, Farbe 2 für den Rest. Aber Ihre Intuition ist schon durchaus richtig. Intuition sagt, ich kann nicht sehr viele Kanten in einem planaren Graphen unterbringen, weil ich muss ja fordern, dass die Kanten sich nicht kreuzen dürfen. So, jetzt gehen wir mal zurück zu dem planaren Graphen. Da habe ich Beispiele für planare Graphen. Das ist ein erstes Beispiel. Kreuzen sich zwei Kanten, tun sie nicht. Kreuzen sich zwei Kanten, tun sie nicht. Kreuzen sich zwei Kanten, tun sie. Wie zeichne ich diesen Graphen? Ich muss eine Kante, ja, zum Beispiel die Querkante von links oben nach rechts unten, aus dem Graphen rausziehen. Ne? Das ist klar, wovon ich spreche. Statt den Graphen so zu zeichnen, zeichne ich ihn so. Ja, und dann überschneidet sich nichts. So, Beispiele für nicht-planare Graphen. Hier habe ich einen Graphen mit fünf Knoten und man sagt, dieser Graph ist vollständig. Warum benutzt man diesen Begriff Vollständigkeit? Nämlich für je zwei Paare von Knoten gibt es eine Kante. Das hier ist der vollständige Graph mit vier Knoten. Der ist noch planar. Aber versuchen Sie mal, den vollständigen Graphen mit fünf Knoten zu planar in der Ebene auszulegen. Nehmen Sie eine einzige Kante aus dem vollständigen Graphen mit fünf Knoten heraus, eine einzige Kante rausgenommen, und Sie können den Graphen wieder planar auslegen. Ja, das ist ein kleinster planarer, nicht planarer Graph. Was ist mit diesem Graphen? Ja, der ist doch sogar bipartit, weil alle Knoten in der oberen Zeile sind verbunden mit Knoten der unteren Zeile, aber Knoten derselben Zeile nicht miteinander. Aber Sie sehen schon, da ist ein richtiges Gewusel. Nehmen Sie mal eine Kante raus und Sie können den Graphen wieder planar auslegen. Ja, und das sind dann halt die Begriffe, die wir jetzt gerade gehabt haben. Und damit komme ich in die Fragestunde. Das sind die Begriffe der Vollständigkeit, der Planarität und der bipartiten Graphen. Was ich jetzt nicht geschafft habe, ist die Isomorphie. Was wir geschafft haben, ist das Matching-Problem und das Färbungsproblem. Okay, so. Und dann würde ich sagen, jetzt sind wir in der Fragestunde. Ich frage zuerst einmal Fragen zum Inhalt, nicht notwendigerweise bezogen auf Übungsaufgaben. Haben wir da was? Dann würde ich als nächstes mir anschauen, das Übungsblatt selbst. Okay. So, und da wird schon mal zu Anfang der Begriff des bipartiten Graphen eingeführt. Nicht? Und hier nochmal sehr formal, das haben wir nämlich nicht formal gemacht in der Vorlesung. Ein Graph heißt bipartit, wenn ich seine Knotenmenge V so in zwei disjunkte Teilmengen V1 und V2 zerlegen kann, was heißt disjunkt, die dürfen keine gemeinsamen Elemente haben, wenn ich in die Knotenmenge V so in Teilmengen V1 und V2 zerlegen kann, dass alle Kanten einen Knoten in V1 mit einem Knoten in V2 verbinden, alle Kanten. In einem solchen Fall möchte ich den Graphen bipartit nennen. Okay. In Aufgabe 1 wird gefragt, ob Graphen zusammenhängend bzw. stark zusammenhängend sind. Wir spielen ein bisschen. Zusammenhängend oder nicht zusammenhängend? Der Kollege ist nicht zusammenhängend, weil wie soll ich von einem Knoten, der zu dem eingeschriebenen Teil kommt, zu einem Knoten außerhalb kommen? Ich habe zwei Zusammenhangskomponenten, die rote Komponente und die blasse Komponente, ja? Wo ich keine Markierungen eingetragen habe. Starker Zusammenhang. Was sind denn hier die starken Zusammenhangskomponenten? Was war denn überhaupt eine starke Zusammenhangskomponente? Da haben wir einen Knoten genommen und haben gesagt, für diesen Knoten sind alle weiteren Knoten, die vom Knoten aus erreichbar sind, aber den Knoten selbst auch erreichen können, die starke Zusammenhangskomponente des Knotens. Also, was ist denn die Zusammenhangskomponente dieses Knotens? Das müssen alle Knoten sein, die von diesem Knoten aus erreichbar sind. 1, 2, 3, alle. Gleichzeitig müssen die Knoten, die ich aber in der starken Zusammenhangskomponente sammle, den Knoten selbst erreichen können. Und wer kann das? Keiner. Hier habe ich die erste Zusammenhangskomponente. Wo ist denn die zweite Zusammenhangskomponente? Wenn ich mir diesen Knoten anschaue, naja gut, er kann den ersten Knoten nicht erreichen. Er kann alle anderen Knoten erreichen. Aber kann jemand ihn erreichen? Nee, tote Hose. Du, mein lieber Freund, bist ebenfalls deine eigene Zusammenhangskomponente. Und was ist hiermit? Naja, Entschuldigung, ich kann ihn erreichen. Aber ne, das geht nicht zurück. Dritte Zusammenhangskomponente. Na, und dann habe ich halt hier, habe ich keine, okay, machen wir es gestrichelt, habe ich die vierte Zusammenhangskomponente. So, also, vier Zusammenhangskomponenten. Der Graph ist nicht stark zusammenhängend. Was ist denn hier der Fall? Ist dieser Graph stark zusammenhängend? Offensichtlich nicht. Er hat zwei Zusammenhangskomponenten. Erste Zusammenhangskomponente, zweite Zusammenhangskomponente. Einige von Ihnen schauen mich schon sehr an. Das wird wieder Mist erzählt. Warum habe ich Mist erzählt? Ja, hier bin ich. Wen kann ich erreichen? Ja, meinen Kreis kann ich erreichen. Aber dann gehen wir mal auf den anderen Kreis und dann kommen wir zurück. Stark zusammenhängend. Und wie stark zusammenhängend? Was ist das Strickmuster? Ich habe zwei Kreise genommen und aneinander geklebt. Stark zusammenhängend. Ja, Strickmuster, einen Kreis und einen zweiten Kreis. Ups, so, und dann bist du so. Ist ja vollkommen egal, ja, wie ich das mache, wie ich das richte. Was passiert in einer solchen Konstruktion? Erster Kreis, zweiter Kreis, aber die Art und Weise, wie ich das jetzt verklebe, ist über die Kante. Was sind die Zusammenhangskomponenten? Also hier, ne, da bin ich stark zusammenhängend. Was passiert hier? Naja, wenn ich jetzt mir anschaue, was ist die starke Zusammenhangskomponente von diesem Knoten, was kann er erreichen? Er kann alles erreichen. Was erreicht ihn? Tja, kein Knoten des rechten Kreises kann ihn erreichen. Ja, tatsächlich haben wir hier eine erste starke Zusammenhangskomponente. Und haben an dieser Stelle eine zweite starke Zusammenhangskomponente. Ja, also wenn ich versuche, die Zusammenhangskomponenten, ob ungerichtet oder gerichtet, mir anzuschauen, was Sie machen sollten, ist, sich immer einen Knoten vorzunehmen und sich zu fragen, was kann der erreichen? Im ungerichteten Fall reicht es aus. Beziehungsweise, was kann er erreichen und wer erreicht ihn? Ja, muss ich die beiden Fragen im gerichteten Fall mir anschauen. Okay. So, die Fragen nach dem starken Zusammenhang und dem Zusammenhang. Sie sehen dann im Teil B, dass dann auch die Frage angesprochen wird, ist ein Graph, es handelt sich hier um die Frage für den Graphen G4, ist ein Graph bipartit? Ja? Also um die Aufgabe 1 zu verstehen, muss ich wissen, was es heißt, zusammenhängend zu sein und stark zusammenhängend zu sein, beziehungsweise bipartit. Okay, dann haben wir Fragen zur Aufgabe 1. Aufgabe 2. Hier muss ich ein Rechenzentrum bauen. Und zwar muss ich meine Rechner über ein Netz vernetzen. Und da werden dann bestimmte Anforderungen gegeben, zum Beispiel die Anforderung, eine sehr wichtige Anforderung, natürlich, dass ich einen Leitungsweg zwischen je zwei Rechnern habe. Wenn die Rechner nicht miteinander kommunizieren können, dann ist der Begriff eines Netzes auf den Kopf gestellt. So, die zweite Eigenschaft ist sehr interessant. Ich möchte nämlich garantieren, dass wenn ein Rechner ausfällt, ich immer noch die erste Eigenschaft garantieren kann. Sehr, sehr wichtig, ja. So, und dann der wesentliche Sinn und Zweck dieser Aufgabe ist der Wunsch, diese Anforderungen graphentheoretisch zu formulieren. Ja, sodass wir letztlich wenn wir über die Anforderungen an das Rechnernetz reden, tatsächlich sagen können, bitteschön, deine Forderungen entsprechen graphentheoretisch Eigenschaften, blub, blub, blub. Ja, Teil B untersucht, ob die Graphen G1, G2, G3 tatsächlich die Anforderungen erfüllen, und es wird gebeten darum, und Sie sehen, ich habe das hier nochmal hervorgehoben, es wird gebeten darum, zu sagen, welche Anforderungen erfüllt sind und nicht. Und es kann sein, dass die Anzahl n, die in allen drei Graphen eine Rolle spielt, dass diese Anzahl n zu unterschiedlichen Eigenschaften führt. Haben wir Fragen zum Blatt 2, also Aufgabe 2? Ja. Okay. Geben Sie die Graphen in G1 und G2 in grafischer Darstellung an. Da ist das N drin, die Graphen sind nicht explizit definiert, aber es sind endliche Graphen, nicht? Es gibt natürlich, wenn ich einen Graphen habe, immer verschiedene Möglichkeiten, den Graphen aufzuzeichnen. Wählen Sie eine, die passt. Ja? Habe ich die Frage beantwortet? Ja, Sie müssen, denken Sie sich bitte eine grafische Darstellung aus, die nicht zu kompliziert ist. Ja? Ihr Tutor muss noch verstehen, dass das vernünftig aufgeschrieben ist. Ja? Weitere Fragen zu 1 oder 2? Ja?
Zu 2a, ist da eine Darstellung erwartet wie in 2b?
2a. Ja, nicht? Also, okay. Da können Sie, gut, also es wäre am vernünftigsten, wenn Sie sagen, okay, G1 erfüllt die Eigenschaft A nicht, ja? Oder B oder C. Und wenn Sie sagen, okay, ich möchte die Eigenschaft, die erfüllt ist oder nicht erfüllt ist, mit graphentheoretisch benennen, ja, dann ist es auch okay, unter der Annahme, dass Sie den ersten Teil tatsächlich, den Teil A, richtig gelöst haben. Es ist sicherer für Sie, wenn Sie tatsächlich bei der Beantwortung von dem Teil B die Eigenschaften römisch 1, römisch 2, römisch 3 ja, ansprechen. Ja? Wenn Sie einen Fehler haben, im Teil A kann es dann zu Problemen führen im Teil B. Ja, also referenzieren Sie römisch 1, römisch 2, römisch 3. Aufgabe 3. Beweisen Sie die folgende Aussage: In einem endlichen bipartiten Graphen kann es keinen Kreis mit ungerader Länge geben. Was Sie, um da eine Idee zu bekommen, machen sollten, ist herumspielen. Ja, nehmen Sie sich einen bipartiten Graphen vor und versuchen Sie, einen Kreis ungerader Länge zu bauen. Vielleicht als allererstes. Ja? Sie nehmen sich einen bipartiten Graphen vor und versuchen, einen Kreis ungerader Länge zu bauen. Als zweites, Sie stellen sich einfach mal vor, dass Sie einen Kreis ungerader Länge haben, können Sie drumherum einen bipartiten Graphen bauen. Und dann werden Sie sehen, nee, das geht nicht. Ja, und dann müssen Sie versuchen, die Intuition, die Sie mit dem Blatt Papier und dem Bildchen, die Sie gemacht haben, ja, und gesammelt haben, diese Intuition in Beweis zu fassen. Müssen Sie Beweis durch Widerspruch machen? Müssen Sie einen induktiven Beweis machen? Ja, ich meine, da kann man natürlich in diese Varianten auch hineingehen. Ein direkter Beweis tut es aber auch, ja. Aber wichtig ist herumspielen, so kommt man auf Beweisideen, herumspielen und dann zu sehen, nee, ja, das kann ja gar nicht gehen und dann muss ich das, kann ja gar nicht gehen, auf ein Blatt Papier bringen. Wenn Sie natürlich aufschreiben, das kann ja gar nicht gehen, dann gibt es auch keine Punkte, ne? Das ist klar. Ja? Sie müssen sagen, warum das nicht funktionieren kann. Ja? So, haben wir Fragen zu Aufgabe 3? Aufgabe 4, da haben wir eine Mine, eine ehemalige Goldmine und verlassen müssen, versuchen, eine Route zu finden, die durch die einzelnen, lassen Sie mich sagen, Zimmer oder Räume führen. Man wird aber auch hier gesagt, vorsichtig, vorsichtig. Wenn ich eine solche Route bauen möchte, möchte ich jeden Raum nur ein einziges Mal betreten und die einzige Ausnahme ist, dass ich natürlich, ich bin in das Labyrinth hineingekommen über die Treppe, möchte wieder über die Treppe aus dem Labyrinth herauskommen. Alle Räume mit Ausnahme des Treppenraums einmal betreten. So, und im Teil B wird gefragt, ob eine solche Route denn tatsächlich existiert, wie gefordert. Aber dann sollen Sie, wenn Sie die Antwort haben, ja, das gibt eine solche Route, ne, dann geben Sie an, wie die Route ausschaut. Wenn Sie aber sagen, nee, eine solche Route gibt es nicht, brauchen wir eine Begründung. Und dann wird dann im Hinweis gesagt, naja, vielleicht könnte es sein, dass die Aufgabe 3 eine Rolle spielt. So, und dann stellt sich raus, im Raum 6, ja, da gibt es einen, ich hoffe, ich habe es auswendig gelernt, dass ich es noch hinkriege. Im Raum 6 gibt es einen gehörnten, feuerspeienden Riesenhamster. Da wollen Sie nicht hinein. Das heißt, was Sie machen wollen, Sie wollen durch alle Räume durch, aber nicht in den Raum 6. Tür auf, Schwall von Feuer, Tür zu. Ne? Also da wollen wir nicht rein. Gibt es jetzt eine Route, die alle Räume genau einmal betritt und dann zurückkehrt zum Raum mit der Treppe? Haben wir noch Fragen zur Aufgabe 4? Okay, so, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt zu dem Teil über, wo wir entweder Übungsaufgaben durchrechnen, anderer Art, oder aber, dass ich nochmal frage nach fachlichen Fragen, die Sie haben, die ich vielleicht an dieser Stelle beantworten kann. Dann gehen wir über zu einem Problem, finde ich. Schauen wir uns mal an, was zur Verfügung steht. Moment. Ja. Teil B. Gibt es einen Eulerweg? Ja, der Graph ist gegeben. Können Sie mir sofort sagen, ja oder nein? Ja?
Ja, es gibt einen Eulerweg und unten sogar einen Eulerkreis. Ah nee, ich meine gerade Hamilton. Was haben wir von der Eulerkreis? Dass man jeden Bogen einmal...
Jede Kante.
Jede Kante einmal durchläuft? Nee,
das gibt es nicht. Das gibt es nämlich nicht. Was Sie sagen, gehen wir mal darauf zuerst ein. Es gibt einen Hamilton-Kreis. Können Sie sagen, wie ich den Hamilton-Kreis durchlaufen soll?
Wir haben hier ein A und M über F, G, H, E, B, D, C,
B, 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 nochmal. In A beginnen. F, G, H,
E,
E,
B, B, C, A.
Okay, Hamilton-Kreis. Ja? Unten von A, unten lang über das E, das B noch mitgenommen, D, C nach Haus zu A. Dann haben sie gesagt, ja, Eulerkreis gibt es, aber nein, Eulerkreis gibt es nicht. Was zum Teufel, worauf legen Sie sich jetzt fest?
Es gibt keinen Eulerkreis.
Und warum sagen Sie, dass es keinen Eulerkreis gibt?
Warum ich das sage?
Ja.
Weil wenn ich jetzt da von dem Hamilton-Kreis ausgehe,
ja,
dann merke ich beim Unterwegssein, dass ich nicht sehr viel Möglichkeit habe, zum Beispiel von D dann wieder auf D zu kommen.
Okay. Okay.
Ja,
genau. Wer hat eine kurze, knappe Begründung? Wissen Sie, das ist das Schöne bei Eulerkreisen. Das Problem des Eulerkreises beherrschen wir vollständig. Und was man über Eulerkreise wissen muss, ein Graph besitzt genau dann einen Eulerkreis, wenn ich jeden Knoten betreten kann und wieder verlassen. Betreten kann und wieder verlassen. Genau. Wir hatten nicht die Definition, sondern die Beobachtung. Ja? Die Definition war, es muss einen Kreis geben, der genau alle Kanten durchläuft. Ne? Nun, Euler-Weg, sagen Sie, gibt es. Also zuerst nochmal festhalten. Ja? Die wesentliche Eigenschaft ist, es gibt genau dann einen, das ist das Tolle, ne? Es gibt genau dann einen Euler-Kreis, wenn jeder Knoten geraden Grad hat. Und wissen Sie, wie zeigt man das? Können Sie im Skript nachlesen, hatte ich ja schon gesagt gehabt. Aber der Beweis ist sowas von einfach. Denken Sie nach, Sie beginnen Ihren Eulerkreis an irgendeinem Knoten. So, und dann wählen Sie irgendeine Kante, die an dem Knoten, die den Knoten als Endpunkt hat. Kommen in einen neuen Knoten. Denken Sie nach, nein, Sie laufen in den Knoten gerade hinein, da sind Sie gerade hineingelaufen, dann laufen Sie raus. Was ist für diesen Knoten passiert? Der hat eine Kante verloren, weil sie gerade in ihn reingelaufen sind. Und der hat eine weitere Kante verloren, weil sie gerade aus ihm rausgelaufen sind. Wie viele Kanten hat er jetzt noch übrig, dieser Knoten? Zwei weniger, immer noch gerade viele. Sagen Sie mal, warum ist das, was wir gerade gesagt haben, falsch? Warum gibt es tatsächlich Graphen mit der Eigenschaft, dass jeder Knoten geraden Grad hat, ungerichtete Graphen? Jeder Knoten hat geraden Grad, aber es gibt keinen Eulerkreis. Warum ist das falsch? Der hat keinen Eulerkreis. Ich habe hier einen Eulerkreis. Ein Eulerkreis, das muss ein Kreis sein. Ein einziger Kreis. Wie komme ich von diesem Kreis zu diesem Kreis? Shit. Helfen Sie mir wieder auf die Füße. Ein Graph hat genau dann einen Eulerkreis, wenn jeder Knoten geraden Grad hat und, ja, und der Graph ist zusammenhängt und repariert. Ja, so genau so sieht es aus. So, jetzt wurde aber gesagt, bitteschön, nicht so schnell aufgeben. Du hast hier zwar keinen Eulerkreis, aber du hast einen Eulerweg. Gucken wir uns die Schwachpunkte an. Die Schwachpunkte sind B mit drei Kanten. Wo habe ich denn nochmal? Hatte auch vier. H hat drei. Okay, was wir machen müssen, wir laufen in B los. Nach der Strategie, ach, ich möchte mal das E gucken. Sie denken nicht nach und gucken das E. Von E aus keine Wahlmöglichkeit, Sie laufen zu H. Zu H, ich gucke mal das D an. Ne, von D habe ich jetzt keine, doch, ich kann das B gucken. Ja, von dem B laufe ich zum A, vom A laufe ich zum C. Vom C zum D, einfach mal so in der Landschaft rumschaukeln. Vom D, komme ich noch zurück? Vom D zum G. Vom G zum A, vom F, vom A zum F, vom F zum G und dann zurück. Ja, habe ich es richtig gemacht? Okay. Gut. Also bei Euler-Kreisen muss man nicht großartig nachdenken. Das machen wir jetzt nicht, das ist kein Spaß. Das haben wir schon gemacht. Isomorphie haben wir noch nicht uns wirklich angeschaut. Lassen Sie mich mit Dominosteinen spielen. So, wir haben Dominosteine. Jetzt komm mal. So, hier sind die Dominosteine. Und zwar habe ich Steine von der Form x Augen links auf der ersten Hälfte, y Augen auf der zweiten Hälfte. Wenn ich einen Dominostein habe, x Augen links, y Augen rechts, kann ich natürlich den Stein umlegen, sodass er umgekehrt viele Augen hat links im Vergleich zu den Augen rechts. Was man deshalb sagt, ich stelle mir einen Dominostein vor, als ein ungeordnetes Paar, x, y, weil ich kann den Stein ja umlegen, dann hat er plötzlich so viele Augen wie links, wie er vorher Augen rechts hatte. Was ich machen möchte, ich möchte Dominosteine den Domino-Regeln entsprechend nebeneinander legen und möchte eine Kette bauen, die in einen Dominostein beginnt, zum Beispiel den Dominostein 3 Augen links, 4 Augen rechts und dann mit einem Dominostein 4 Augen links, 2 Augen rechts weiterführt und ich sollte keine Paare, geordneten Paare verwenden, sondern ich sollte diese ungeordneten Paare verwenden und kann dann sagen, okay, von 2 geht es weiter nach 1 und so fort. Was die Frage ist, ich möchte eine einzelne Kette bauen. Kette heißt, dass ich gewissermaßen einen Weg baue, sodass jeder Dominostein tatsächlich vertreten ist. Bis auf Dominosteine, die genau dieselbe Anzahl von Augen links wie auch rechts haben. So. Teil 1 fragt, modellieren Sie bitte die Frage, ob es nämlich eine Kette gibt, in der jeder Dominostein auftaucht für ein gewisses n. Und was ist das n? Das n ist die Höchstzahl von Augen, die Sie haben können. Ja? Hier schauen wir uns alle in Dom unten n, schauen wir uns alle Dominosteine xy an, mit der Eigenschaft, dass x von y verschieden ist und dass das x höchstens n Augen und dass das y höchstens n Augen hat. Und meine Aufgabe ist es, diese Dominosteine dann nebeneinander zu legen, sodass alle auftauchen. Genau einmal. So, bitteschön, modellieren Sie. Warum versuche ich es nicht mit der Knotenmenge V, Menge aller Dominosteine? Und dass ich dann sage, ich setze eine Kante ein zwischen dem Dominostein mit XY und dem Dominostein, lassen Sie mich mal die Eigenschaft Kante zu sein durch so einen Strich andeuten, ja, durch einen Pfeil, der keine Pfeilspitze hat, setze eine Kante ein zwischen xy und uv, genau dann, wenn xy und uv eine gemeinsame Augenzahl haben. Das könnte ich doch machen. Und wenn ich einen solchen Zugang wähle, dass also meine Dominosteine die Knoten sind, und ich Dominosteine nur verbinde, wenn sie eine gemeinsame Augenzahl haben, was passiert dann? Ist das erfolgreich, diese Modellierung? 1, 2. Das wäre dann eine Kante, 3, 2 nach 2, 1. Und dann hätte ich eine Kante von 2, 1 nach 2, 4. Ne? Weil die 2 taucht gemeinsam auf und die 2 taucht auch gemeinsam in der ersten Kante auf. Wenn ich das mit Dominosteinen jetzt belege, was würde ich dann haben? Dann würde ich sagen, 3, 2, der Dominostein, 3 Augen links, 2 Augen rechts. Den kann ich, da kann ich daneben legen, 2 Augen links, 1 Auge rechts. Und daneben kann ich, es geht nicht mehr. Ich habe mich hier für eine Orientierung bei den Dominosteinen festgelegt. So geht es nicht. Mein Versuch, die Kette, die ich aus Dominosteinen bilden möchte, zu übersetzen in einen Weg für einen bestimmten ungerichteten Graphen, ist gescheitert, wenn ich diesen Ansatz versuche. Ist das Dominospiel für n gleich 2 gewinnbar? Lassen Sie mich das Dominospiel spielen. Dann habe ich einen ersten Dominostein 0, 1. Daneben lege ich den Dominostein 1, 2 und daneben den Dominostein 2, 0. Das sind alle drei verschiedenen Dominosteine. Nämlich, das ist der Dominostein 01, der Dominostein 12 und der Dominostein 02. Das Dominospiel für n gleich 2 ist gewinnbar. Aber wie kann ich das Dominospiel tatsächlich erfolgreich modellieren? Wie sollte eine erfolgreiche Modellierung aussehen? Lassen Sie mich mal den Versuch machen, dass ich nicht die Dominosteine, wie hier geschehen, als Knotenmenge auswähle, sondern ich wähle einfach die Augenzahlen aus als Knotenmenge. Das heißt, was ich setze, ist Knotenmenge V, alle Augen 0 bis N als Knotenmenge. So, und was sind denn meine Kanten? Naja, ich setze ein als Kanten E, Menge aller XY. Mit welcher Eigenschaft? Lassen Sie mich mal ganz blöd vorgehen. Einfach x ungleich y. Wissen Sie, was ich jetzt versuche zu machen? Ich versuche, einen Dominostein als eine Kante zu interpretieren. Und Entschuldigung, wenn ich das mache, wie sieht denn das aus an dem Beispiel für n gleich 3? Da hatten wir ja dieses sehr, sehr einfache, diese einfache Lösung gehabt. N gleich 2, muss ich sagen. 0, 1 und 2. N gleich 2. Das ist der Graph. Und Entschuldigung, wo ist jetzt zuerst den Dominostein 01 gebildet? Wo kann ich das wiederfinden? In der Kante. Und dann den Dominostein 1,2 gelegt. Aha. Und letztlich mit dem Dominostein 2,0 abgeschlossen. Ah. Entschuldigung, was passiert, wenn wir tatsächlich jetzt mit 0, 1, 2 und 3 arbeiten? Den Graph, den ich habe, sehr, sehr einfach, das ist der vollständige Graph. Vollständig hier, vollständig dort. So, und dann habe ich zuerst mal den Dominostein 0, 1. Okay. Den laufe ich jetzt gerade ab. Daneben lege ich denke überhaupt nicht nach, den Dominostein 1, 2. Dann lege ich ihn hier ab. Dann bin ich mit dem Dominostein 2, 3 befasst und den lege ich hier ab. Ich arbeite... Es geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Was passiert, wenn ich mit 5, mit 0, 1, 2, 3 und 5 arbeite? Dominostein 01, 1, 5, 5, 3. Moment, jetzt muss ich aber dran denken, dass ich natürlich eine Kante einzubauen habe von 1 nach 3 und eine Kante von 1 nach 2. Also 0, 1, 1, 5, 5, 3, 3, 0. 02 und dich, mein lieber Freund, 3 habe ich nicht verbunden. Doch, dich habe ich verbunden. So, jetzt bin ich hier. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie müssen mir helfen. Von 2 geht es nach 1, 1, 3, 3, 2, 2, 5. Und 5,0. Was zum Teufel tue ich hier? Was habe ich hier auf dem Graphen gespielt? Ich versuche zu sagen, wenn Sie den Weg, den wir, oder Kreis, den wir gegangen sind, zurückverfolgen, werden Sie eine Lösung des Dominospiels bekommen. Erste Kante, erster Dominostein. Zweite Kante, zweiter Dominostein. Die beiden Dominosteine passen zusammen. Kante nach Kante kann ich dann den Kreis, den wir gelaufen sind, in eine legale Platzierung von Dominosteinen überführen. Was entspricht, damit wir jetzt das Problem gelöst bekommen, was entspricht tatsächlich auf der graphentheoretischen Seite dem Dominospiel? Helfen Sie mir, wir wollen nach Hause. Eine legale Platzierung von Dominosteinen entspricht welchem Begriff?
Euler-Weg.
Ein Euler-Kreis, ja, ein Euler-Weg, genau. Hier macht es keinen Unterschied, es wäre dann auch ein Euler-Kreis. Dankeschön.